Kannst du mir den Flaschenöffner mal geben?
Den Flaschenöffner?
Ja.
Ja.
Das Kellnermesser, würdest du jetzt sagen?
Das Kellnermesser.
Ich muss immer an dich denken zu Hause, wenn ich meine Schublade aufmache.
Wieso?
Weil du mir davon welche geschenkt hast.
Ah, stimmt.
Und jetzt habe ich übrigens auch eine richtige Kühlmanschette zu Hause. Meiner Frau sei Dank.
Jonas.
Sie kam nach Hause und hat gesagt, den Plastikkram, den Luso kritisiert hat. Ja. Ich kann ihn auch nicht mehr ertragen. So.
Echt? Das sieht doch einfach nicht schön
Nein,
aus.
Nein, ja, ne? Ist ja gut. Ja. Jetzt ist es so richtig schön. Das ist so Textil.
Ja.
Nice. Aber die kosten Geld, ne?
Die kosten Geld, aber die halten auch wirklich ewig. Also einmal investiert. Was kosten die? 29 Euro dabei?
Ich brauche mir in meinem Leben keine zweite mehr zu kaufen.
Nee, kostet nicht. Parallel irgendwie was verkaufen.
Zwei Flaschen kühlen, okay. Ja.
Genau.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Ich habe neulich, man kriegt ja immer bei einem bestimmten amerikanischen Telefonhersteller, Smartphonehersteller, bekommt man von seinem Fotoalbum Ereignisse vorgeschlagen, vor einem Jahr zum Beispiel. Und da habe ich unsere Jubiläumssendung, habe ich dir die ganzen Fotos
Folge
vorgeschlagen.
100.
Ja, die
Wann
100ste.
War das?
Die 100ste.
Wann war das?
Wann das war? Lange her.
Lange
Vergangenes
ist es
Jahr.
Her. Lange ist es
Aber
her.
Folge 29 ist logischerweise noch länger her.
Ja.
Und da haben wir über alkoholfreien Wein gesprochen.
Ja.
Und heute sprechen wir auch über alkoholfreien Wein, aber eher über Wein mit, naja, weniger Alkohol.
Mhm. Also den sogenannten Low-Alcohol Wines.
Weil
das haben wir damals schon mal kurz angesprochen. Und
es ist jetzt noch ein bisschen mehr Trend als damals. Ich glaube, so ein bisschen wegen dem grundsätzlichen Trend lange Leben und Gesundheit. Könnte ich mir vorstellen, dass Wein mit wenig Alkohol im Trend liegt und vor allen Dingen auch alkoholfreier Wein boomt, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also es boomt, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Wir grenzen das gleich für euch auch nochmal ab, weil ich finde, wir müssen da schon nochmal so ein bisschen Kontext schaffen. Also was ist nochmal alkoholfreier bzw. streng genommen entalkoholisierter Wein? Moment.
Du versuchst den Wein der Woche zu öffnen.
Oh, Mama Mia. Das hat jetzt aber war eine schwierige Geburt hier.
Nein, aber genau. So. Also wir ordnen nochmal ein.
Ja,
wir holen nochmal nach. Das Wichtigste, was alkoholfreier Wein oder entalkoholisierter Wein eigentlich ist.
Ja.
Und wie werden die hergestellt? Und was kann man vor allen Dingen von diesen Weinen erwarten?
Ja, darum geht's heute.
Weil so richtig angetan war ich bislang noch nicht.
Der Wein der Woche.
Also ich habe jetzt auch hier nochmal was mitgebracht. Das ist jetzt Schloss Königstein Rosé. Alkoholfrei steht drauf. Unter 0,5% Alkohol.
Mhm.
Und hier muss natürlich dann auch genau angegeben werden, was alles drin ist.
Schenk ein.
Das ist jetzt ganz ungewohnt, weil ich bin so trainiert im Spucken. Aber den können wir ja jetzt trinken. 25 Kalorien pro 100 Millilitern. Hörens.
Also was ist das? Schloss Königstein Rosé?
Rosé alkoholfrei. Also ein Rosé-Säckchen. Alkoholfrei. Das erkläre ich gleich auch nochmal kurz, wie das eigentlich hergestellt wird. Aber jetzt erstmal...
Eine Nase ins Glas. Was kommt uns entgegen? Erdbeeren. Himbeeren.
Ein bisschen Himbeere, ein bisschen Komm. Erdbeere, ein bisschen würzig auch.
Würzig?
Ja, ich finde so eine leichte Würze hat es auf jeden Fall auch. Ich meine, was man ganz klar sagen muss, ich müsste das viel öfter mal verkosten, so alkoholfreie Alternativen. Mache ich viel zu selten. Also ich kenne so ein paar Produzenten, die echt gut sind. Man hat halt in der Nase immer dieses Alkoholfreie, weißt du, ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und man hat halt für mich so eine Apfelsaftschorle, eine schöne Johannisbeerschorle, Traubensaftschorle, einen größeren aromatischen Spielraum. Und ich finde auch im Nachgang hat man oft so was Belegendes. Also ich finde es gut und ich würde es auch trinken, wenn wir es jetzt anbieten, weil ich jetzt keinen Alkohol trinken möchte oder so. Aber ja, es ist noch nicht so...
Nicht convinced.
Ja, es ist noch nicht so... Geisenheim meinte letztens irgendwie auch, sie hätten jetzt irgendwie Weine auf den Markt gebracht ohne Alkohol. Da würde man den Unterschied gar nicht mehr merken. Warum ich mir das nicht vorstellen kann, da geht es nicht darum, dass man irgendwie schwindelig im Kopf wird, sondern einfach, weil Alkohol halt eben Geschmacksträger ist und darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit so ein bisschen hier Überblick über den Markt.
Wollte ich gerade sagen, lass uns doch mal die Entwicklung nochmal aufgreifen. Also wo steht überhaupt der Weinmarkt aktuell im Jahre 2025, 2024 besser gesagt?
Das kannst du dir jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Der weltweite Weinkonsum ist auf dem niedrigsten Stand seit 1961.
Krass.
Ja.
Wirklich?
Und ja, damals in den frühen 60ern waren das noch so die Folgen, weißt du, so Wiederaufbau, schlechte Ernten, geringere Kaufkraft, insgesamt wenig Spielraum für Konsum in jeglicher Hinsicht. Und heute...
Das sind über 60 Jahre.
Ja. Und was glaubst du, sind die Gründe?
Was ich zu Beginn gesagt habe, also vielleicht Gesundheitsbewusstsein verändert sich? Sind die jungen Menschen trinkfauler geworden?
Ja, also wir haben auf jeden Fall eine Verschiebung des Konsums. Ich würde jetzt aber nicht behaupten, denn das ist mittlerweile statistisch nachweisbar, dass die jüngere Generation jetzt ach so gesund lebt. Das stimmt nicht. Die konsumieren einfach anders. Viel synthetische Drogen. Wir haben viel Konkurrenz zu Cannabis, zu, ich weiß nicht, die trinken dann halt kein Glas Wein, aber schmeißen sich irgendwie witzige, lustige Pillen. Und dann dieses Microdosing und so ist gerade, also es ist sehr interessant. Ich hab mich da wirklich sehr intensiv mit befasst, mit den ganzen Statistiken, weil die Weingüter flächendeckend gerade alle am Jammern sind und alle sagen so, ja, nee, das liegt daran, weil halt einfach die Leute so gesundheitsbewusst geworden sind. Stimmt nicht. Die konsumieren einfach nur anders. Und so Mischgetränke, so, ne, so Spritz oder so Espresso Martini, Alkopops, richtig auf dem Vormarsch. Und es liegt halt einfach leider daran, dass Wein einfach nicht mehr so sexy ist. Aber das ist wirklich nur einer der wenigen Gründe.
Das ist doch dann viel weniger Genuss, oder stehe ich da alleine? Also wenn ich jetzt sagen würde, das, was du da gerade beschrieben hast.
Das ist ja subjektiv. Also ja,
also
jeder definiert ja Genuss anders.
Ich finde es eine ganz bittere Entwicklung.
Aber es ist nicht der Hauptgrund, und das ist ganz, ganz wichtig zu betonen. Der Hauptgrund liegt in dem Wegfall von Schlüsselmärkten wie den USA und vor allen Dingen auch China. Da ist der Konsum halt eben eingebrochen, aufgrund verschiedener Gründe, aber auch da ist der Hauptgrund nicht, dass sich da jetzt alle total gesund ernähren. Und was man halt auch ganz klar sagen muss, Inflation, es wird alles teurer. Das heißt, die Leute kaufen bewusster Wein, also sagen halt, okay, ich kaufe jetzt halt nur ein Kartönchen statt der ganze Kofferraum voll und trinke vielleicht auch dann halt einfach weniger, weil es einfach teurer, weil alles teurer geworden ist. Also der Hauptgrund ist, ist einfach der Wegfall von den Schlüsselmärkten. Vorne, ganz vorne mit dabei, USA und China. Dann haben wir halt einfach die Inflation, alles wird teurer und dann halt natürlich auch, last but not least, einfach, dass wir einfach eine Konsumverschiebung haben. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig einzuordnen, weil halt ganz oft immer gesagt wird, ja, die ernähren sich jetzt alle irgendwie so toll und konsumieren gar nichts mehr und das ist einfach nicht richtig.
Lass uns nochmal zurück zu den Basics. Also was ist überhaupt alkoholfreier Wein, also politisch korrekt erklärt oder ausgedrückt?
Also bei alkoholfreiem Wein handelt es sich in erster Linie einfach um Wein, also normalem Wein, dem nachträglich der durch die Gärung entstandene Alkohol ganz einfach entzogen wird. Und wir sagen jetzt nicht mehr alkoholfreier Wein, sondern jetzt rechtlich korrekt müsste es heißen.
Entalkoholisierter
Wein klingt super sexy. Das ist noch schlimmer als alkoholfreier Wein, ja. Und so ein alkoholfreier Wein, der wird in der Regel mittels thermischen Verfahren hergestellt. In der Praxis bedient man sich da ganz oft der Vakuumdestillation, also das ist ein Entalkoholisierungsverfahren. Dabei wird der Wein unter Druck erwärmt und dann entweicht halt einfach Alkohol. Und das ist schonend und das ist eigentlich ja das, was am meisten zur Anwendung kommt, also das Verfahren.
Aber man muss sagen, alkoholfreier Wein ist nicht immer alkoholfrei, oder?
Genau. Also gesetzlich erlaubt ist ein Grenzwert von 0,5%. Die meisten alkoholfreien Weine weisen einen Restalkoholgehalt zwischen 0,1 und 0,3% auf, was so gesehen völlig unbedenklich ist. Also ich habe da immer gerne meinen Vergleich mit den Bananen. Also wenn du die Bananen auf dem Küchentisch vergisst und die werden so richtig braun, dann haben die oft mehr Alkohol als 0,5.
What?
Ja. Also der Alkoholgehalt, kannst du mal hier nachrecherchieren.
Das ist ein Fun Fact, den nehme ich mit.
Ja, das ist echt total interessant, weil dann halt viele so sagen, aus gesundheitlichen Gründen, ja, aber da ist ja trotzdem noch 0,5 Alkohol und wir konsumieren jeden Tag oder oft Alkohole, die wir aber gar nicht so wahrnehmen, sag ich jetzt mal so. Also es ist wirklich so gesehen unbedenklich. Es gibt aber auch Produzenten, die mit 0,0 werben. Da gibt es ja auch ein sehr bekanntes Bier.
Mhm.
Ja. Und wer es genau wissen möchte, da würde ich, also aus gesundheitlichen Gründen.
Lesen hilft.
Also einfach das Etikett sich durchlesen oder auch beim Hersteller einfach nachfragen. Das kann durchaus helfen. Weil, warum, aus welchen Gründen man da auch das so genau wissen möchte, ja.
Geht das auch so für alkoholfreien Sekt?
Also, alkoholfreier Sekt heißt rechtlich schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein.
Lecker.
So, und auch
sexy.
Hier. Und hier wird dem alkoholfreien Wein Kohlensäure, ja, beziehungsweise Gärungskohlensäure einfach zugesetzt nachträglich. Und auch hier haben wir die gleiche Grenze, also maximal 0,5. Also alles, was unter 0,5 liegt, darf als alkoholfrei bezeichnet werden. Also sowohl bei Sekt als auch bei Wein.
Okay. Also unter 0,5 ist alkoholfrei.
Ja.
Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber schmeckt dir grundsätzlich alkoholfreier Wein?
Also ich finde, das Problem mit alkoholfreiem Wein ist, dass dem Wein halt der Alkohol entzogen wird. Und Alkohol ist halt ganz einfach Aroma- und Geschmacksträger. Ich vergleiche das immer wie mit Butter im Mürbeteig, ja, ne? Wenn du die Butter weglässt,
ja, oder
Margarine nimmst oder was, ne? Schmeckt halt halb so geil, wie wenn du wirklich mit Butter arbeitest. Und das ist halt einfach das Problem. Und ein weiteres Problem ist, dass ja bei diesem Entalkoholisierungsverfahren ja nicht nur Aroma entzogen wird und Geschmack, sondern ja auch strukturgebendes Tannin beispielsweise. Auch die Säure, die wird verändert. Und ja, dementsprechend geht bei diesem Vorgang sehr viel verloren. Ich würde behaupten, dass die Vakuumdestillation, das Verfahren der Vakuumdestillation immer besser wird. Aber wir entziehen halt. So, und wir müssen das ja dann irgendwie wieder ins Produkt kriegen. Also arbeiten ganz, ganz viele Hersteller mit künstlichen Aromen, mit natürlichen Aromen, mit Teeauszügen und natürlich auch mit Zucker. Einfach, um da wieder Geschmack reinzubekommen. Und ich finde, alkoholfreier Wein oder entalkoholisierter Wein, das kann eine gute Alternative sein. Aber es ist mit Sicherheit kein Ersatz wie beim Bier. Weil bei Bier müssen wir weit weniger Alkohol substituieren. Und bei Wein sprechen wir halt eben oft von 12,5 und mehr. Und da wird es einfach schwierig, muss man ganz klar sagen.
Ich glaube, also, das ist das große Problem bei solchen Produkten, dass du hast halt Wein und du möchtest so sein wie Wein.
Ja, aber ne?
Du bist aber was ganz anderes. Nein, das ist ja auch bei vegetarischen Produkten so. Du sagst dann, das ist vegetarischer Schinken. Dann denke ich mal so, warum nennst du das Schinken?
Ja.
Nenn es doch irgendwie anders. Aber man tut es natürlich, weil der Verbraucher daran gewöhnt ist und es so kennt.
Ja, klar.
Und dann versucht man, irgendetwas zu imitieren, anstatt zu sagen, ich mache jetzt was Eigenes.
Ja, und ich denke, das ist auch sehr stark von unserer Erwartungshaltung und von unserem Bedürfnis abhängt. Ne? Also wenn ich da jetzt wirklich rangehe an das Produkt und sage, dieser alkoholfreie Sekt, dieser alkoholfreie Schloss Königstein Rosé, der muss jetzt so schmecken wie ein Rosé-Sekt mit Alkohol. Dann ist das Ding schon zum Scheitern verurteilt. So. Und letztens mal so eine Reportage gesehen, da haben sie auch Leuten auf dem Weinfest so so alkoholfreien Wein gegeben und die Leute haben das anscheinend nicht gemerkt. Aber da muss ich sagen, da bist du sensorisch dann auch nicht wirklich fit, ne? Nee, und der Witz, nein, ist ja jetzt gar kein Diss, sondern ich glaube halt, da sind wir auch wieder beim Punkt, wenn du nur Wein trinkst, wegen dem Alkohol, aber nicht wegen der Aromenvielfalt, Geschmack, Herkunft, dann ist es so, da, weißt du, dann ist sowieso schon Hopfenmalz verloren. Meine ich jetzt ernsthaft, weil wenn du nur das Produkt trinkst wegen dem Alkohol, um schwindelig in der Birne zu werden, darum machen wir den Podcast ja jetzt hier nicht, ne, so.
Aber meine harte Frage, gilt das auch für Schorle? Also wenn du was verschorlst, könnte man sagen,
ja,
alkoholfreier Wein, wenn man den verschorlt, ist schwieriger zu erkennen als alkoholfreier Wein?
Ich würde sagen, nein.
Okay.
Weil Kohlensäure verstärkt ja Gerüche. Und du hast, finde ich, einen sehr eigenen Geruch bei alkoholfreien Wein. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ich das merken würde. Auch der Nachgeschmack ist ein anderer. Und der Witz ist, bei diesem Test, das war in Bad Dürkheim auf diesem riesigen Weinfest, da war zufälligerweise eine Geisenheimerin und die hat gesagt, das ist alkoholfreier Wein. Die hat sofort gecheckt, dass das alkoholfrei ist. Also das ist, ich glaube, das ist wie gesagt kein Diss, aber wenn man sensorisch fit ist und sich mit der Thematik wirklich beschäftigt und man jetzt nicht wegen Alkoholwillens jetzt Wein konsumiert, dann checkt man das ziemlich schnell.
Das interessiert uns aber. Guckt mal direkt hier im Podcast und antwortet auf unsere kleine Frage oder Umfrage. Was haltet ihr von alkoholfreiem Wein oder Sekt?
Ja, und würdet ihr das erkennen? Oder sagt ihr, nee, müssten wir eigentlich mal, schreit nach der nächsten Blindverkostung, ehrlich gesagt, oder?
Absolut.
Das ist eine richtig gute Idee, lass das mal machen. Ja, hier Regie, kann man direkt notieren.
Da würde ich jetzt schon sagen, endlich mal eine Folge, wo ich auch gewinne.
Ja, oder? Boah, das müssen wir echt mal machen.
Aber spannend.
Ja, das könnt ihr auch direkt in die Kommentare schreiben, ob ihr auf so eine Folge mal Lust hättet. Aber ich glaube, es könnte ziemlich witzig werden.
Also Basics haben wir abgeklärt.
Ja.
Alkoholfreier Wein, entalkoholisierter Wein. Kommen wir mal zum Thema Low Alcohol. Haben wir am Anfang drüber gesprochen. Wie ist das überhaupt definiert? Und wie wird Low Alcohol Wine hergestellt?
Also, Low Alcohol Wines können grundsätzlich genauso hergestellt werden wie alkoholfreie Weine. Das passiert dann über eine Teilentalkoholisierung. Ja, also ich entziehe nur einen Teil. Gängige Praxis ist im Übrigen auch die Mischung aus entalkoholisiertem Wein und normalem Wein. Ne? Weil ich verwässere das Ganze ja im Grunde. Wichtig ist aber, dass diese Weine, wo drauf steht wenig Alkohol, Low Alcohol Wines, im Deutschland rechtlich geregelt sind. Denn nur wenn der Wein maximal 5 Volt hat, darf er nach deutschem Weinrecht als alkoholarm bezeichnet werden. Mhm. So, also das ist nochmal ganz, ganz wichtig. In der Praxis, also wir machen jetzt einmal Theorie und Praxis, in der Praxis ist es aber ganz oft so, dass Low-Alcohol-Wines genannt werden, wenn der Alkoholgehalt zwischen 5 und 10% liegt. Also das dann meint man eher so alkoholreduziert, also Weine, die nicht ganz so stark sind im Alkohol. Also da muss man, also nochmal zum Mitschreiben, ein bisschen unterscheiden zwischen Recht, also zwischen Theorie und Praxis im Grunde, ja.
Verstehe.
Mhm. Aber es gibt aber natürlich auch Weine, die von Natur aus weniger Alkohol enthalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie so ein Primitivo aus Ampulien zu trinken mit 16 Volt, dann kann ich ja mal den Kasten da oben anschmeißen und überlegen, okay, Cool Climate Rebsorten, was sind das eigentlich? Das ist ein Riesling, das ist ein Spätburgunder. Dann suche ich mir einen kühlen Standort aus, also dort, wo die besten Exemplare herkommen. Mhm. Beispielsweise Riesling Washington State, Riesling Deutschland, Riesling Finger Lakes. Cooler Standort für coole Rebsorten, ja. Denn ich weiß, kommt ein bisschen weniger Alkohol in die Flasche. Natürlich kommt es auch noch auf den Lesezeitpunkt an und auf das Weinbergsmanagement, ja. Und dann gehe ich zum Beispiel auch nach einem Jahrgang und sage, ich möchte einen Riesling haben mit einem moderaten Alkoholgehalt, mit möglichst wenig Alkohol. Das heißt, ich würde mir jetzt, wenn ich eine Weinkarte bekomme, okay, will ich da Riesling gehen, cool, klein mit Rebsorte, dann würde ich mir einen Standort aussuchen, der prädestiniert ist für diese Rebsorte und auch noch einen Jahrgang, wo ich weiß, das war generell ein kühlerer Jahrgang, also geringere Zuckerwerte, eine knackigere Säurestruktur. Und würde jetzt zum Beispiel sagen, okay, dann nehme ich mir halt ein GG aus 2010. So, 2010 weiß ich ganz genau, da haben wir bis in Oktober, November reingelesen, das war richtig kühl. Wir haben eine knackige Säurestruktur und wenig Alkohol. Wie gesagt, kommt auch auf das Geschick der Weingüter an und auf das Weinbergsmanagement, aber danach kann ich auf jeden Fall gehen. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist das deutsche Prädikatsweinsystem. Oder generell Weine, die in der Gärung gestoppt werden. Denn ich kann das auch ohne Entalkoholisierung schaffen. Also wenn wir jetzt von diesen bis maximal 10 Volt sprechen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich nehme Riesling Kabinett. Da weiß ich, der wird in der Gärung gestoppt, der ist nicht ganz durchgegoren. Und die liegen meistens zwischen 7,5 und 8,5%. Das heißt, auch da habe ich dann Wein, der auf natürliche Art und Weise weniger Alkohol enthält. Also das spielt die Natur halt eine ganz große Rolle und natürlich dann auch das Weinbergs, aber auch eben Kellermanagement. Aber das wären so drei Punkte, auf die man achten kann, wenn man Weine mit weniger Alkohol haben will. So, jetzt ist mein Monolog beendet, der Jonas ist schon ganz nervös, sorry.
Ja, ich habe noch eine Frage. Ja. Wenn man die Winzerszene betrachtet, was würdest du sagen, ist das eher verpönt oder angesehen, Low-Alcohol- beziehungsweise sogar entalkoholisierte Weine zu produzieren?
Ich glaube, es ist nie richtig, nach Trends zu gehen. Sondern ich denke, dass es immer richtig ist, mit der Rebsorte und mit den natürlichen Gegebenheiten zu arbeiten. Also mit der Rebsorte auf dem perfekten Standort und. Denn ich habe ja auch durchaus Hot-Climate-Rebsorten, wie zum Beispiel Malbec. Da weiß ich ganz genau, oder früher auch Cabernet Sauvignon, der gibt in Deutschland nichts. Also brauche ich ja auch einen wärmeren Standort. Und weißt du, ich meine, also ich finde, man sollte halt nicht nach dem Markt arbeiten, sondern mit den Gegebenheiten, die man halt einfach, die natürlichen Gegebenheiten, die man halt eben hat.
Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass jetzt einfach in der jetzigen Zeit die Winzerinnen und Winzer sich teilweise öffnen und dann nebst in Anführungsstrichen normalem Wein, also dem Wein mit Alkohol, jetzt anfangen auch hier oder da mal einen entalkoholisierten Wein zu produzieren und auszuprobieren. Es gibt noch nicht so Weingüter, wo du sagen würdest, wir machen nur noch entalkoholisierten Wein.
Gibt es, glaube ich, auch vereinzelt in Deutschland, die sich darauf jetzt spezialisieren. Aber um nochmal kurz auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen.
Ja.
Früher war das ja auch ganz oft so, viel Alkohol war ein Zeichen von einer guten Ernte. Man hat viel geerntet, man hat reifes Lesegut gehabt und so. Und das ist ja eigentlich auch wieder nur ein Trend, weil die Leute gesagt haben, ich will einen Spätburgunder haben mit viel Alkohol, der muss farbintensiv sein, sonst ist das kein Wein, das ist kein Rotwein. Ne? So, der muss ja 13, 14 Volt haben. Und das ist ja nicht richtig, weil Spätburgunder halt eben von Natur aus eine Rebsorte ist, die kühlere Standorte bevorzugt. Und ich kann halt eben nicht irgendwie das imitieren, weißt du, das führt halt zu nichts im Grunde.
Das war eine kompakte, spannende Rundumfolge in Sachen Low-Alcohol-Wine oder entalkoholisierter Wein. Nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Sehr gerne deine Ergänzung, Lou.
Mhm.
Alkoholfreier Wein ist Wein, dem nach der Gärung der Alkohol entzogen wurde.
Ja.
Mit Hilfe von, wie heißt es, Vakuumdestillation.
Ja, thermischen Verfahren einfach. Ja, Vakuumdestillation, ja.
Laut Gesetz darf der Wein bis zu 0,5 Prozent Alkohol enthalten.
Mhm.
Also das heißt, er ist eigentlich nicht komplett alkoholfrei.
Ja.
Aber er ist unbedenklich.
Ja, also wenn man ein Produkt haben möchte, was gar keinen Alkohol mehr enthält, dann immer auf den Zusatz ohne Alkohol achten. Mhm. Aber wenn alkoholfrei draufsteht, maximal 0,5.
Habe ich auch gelernt, Fun Fact, es ist manchmal so viel wie die gärende Banane, die auf deinem Tisch liegt.
Ja.
Abgefahren. Mhm. Geschmacklich ist alkoholfreier Wein eine Alternative, ist aber, da sind wir beide uns zumindest einig, kein Ersatz.
Noch nicht.
Mhm. Weil, weil Alkohol als Geschmacksträger fehlt.
Ja.
Wie mit der Butter.
Ja.
Also es braucht dann immer einen Ausgleich durch Aromen, durch die Süße zum Beispiel. Dann haben wir darüber gesprochen, Low-Alcohol-Wines entstehen entweder durch eben eine Teilentalkoholisierung oder ganz natürlich, also in kühlen Regionen, durch frühe Lese oder den Gärstopp, den du erwähnt hattest.
Ja.
Und besonders geeignet sind
zum Beispiel,
sag mal,
Riesling, Silvaner. Spätburgunder. Mhm. Also eigentlich nach heimischen Rebsorten suchen, die einfach für unsere Standorte in Deutschland prädestiniert sind.
Da aber kann auch man so Prädikatsweine, ne?
Und
so
mit natürlich, Fruchtsüße. Ja, und fruchtsüße Prädikatsweine. Die haben natürlich durch den Gärstopp auch andere Alkoholwerte.
Und wichtig ist immer Lesen.
Aber auch mehr Süße.
Lesen hilft,
ja.
Auch Achtung bei Bezeichnung. Alkoholarm ist nämlich rechtlich geschützt
ja.
und nur erlaubt bei maximal 5%. Also als Fazit, ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach weiter experimentiert. Ne?
Es gibt ja auch mittlerweile sehr, sehr viele alkoholfreie Alternativen aus Skandinavien, wo zum Beispiel auch so Kirschwein gemacht wird oder sowas. Aber da finde ich, dann bewegen wir uns da auch schon wieder in einem ganz anderen Produktfeld, meines Erachtens nach. Also für mich wäre das jetzt auch keine Alternative oder also kein Ersatz für das eigentliche Produkt Wein.
Ich fände es spannend. Also wenn ihr schon eine Alternative in Anführungsstrichen gefunden habt, wo ihr sagt, ihr seid komplett überzeugt von dem entalkoholisierten oder alkoholfreien Wein, gerne eine Mail schicken.
Ja,
cheers@edeka.de.
Oder schreibt eure Empfehlungen in die Kommentare.
Dann haben alle was davon im ersten Moment. Absolut. Wenn ihr andere Fragen habt, natürlich auch an die Mailadresse oder ihr schreibt einen Kommentar bei Instagram. Wir haben noch unser Wein-ABC.
Yes.
Lu's Weinlexikon.
B wie Brassel.
B wie Brassel? Was ist Brassel?
Also, kurze Background-Information. Bei uns im Restaurant gab es einen Hauscocktail, der hieß Brassel. Den haben wir einmal ohne Alkohol angeboten.
Klingt wie ein Vogel.
Nee, Brassel war so einer der, ach, keine Ahnung, wie der da in der ganzen Familienhistorie da verstrickt ist. Auf jeden Fall irgend so ein Typus, dem der Hof mal gehörte, glaube ich.
Mhm.
Ja, irgendwie so. Und wir haben überlegt, wir wollten unbedingt einen Hauscocktail haben und dann haben wir halt überlegt, okay, wie nennen wir den? Und dann haben wir ihn einfach Brassel genannt, nach dem Typen da. Und die Basis war immer Rhabarbersaft, naturtrüber Rhabarbersaft, der eine schöne Säurestruktur hat, also kein Nektar, das muss ein richtig schöner naturtrüber Rhabarbersaft sein. Und wir haben immer ein Himbeerpüree hergestellt, also selber.
Einfach aus dem Garten?
Nee, wie viele Himbeeren willst du da pflücken? Also Theka-Himbeeren, einfach eine gute Qualität Theka-Himbeeren, die kochst du ein mit ein bisschen, gut, bei der alkoholischen Variante haben wir ein bisschen Schnappes noch, Himbeerschnaps dabei gemacht, ein bisschen Zucker, weil die Himbeeren ja auch eine sehr kräftige Säurestruktur haben. Alles einkochen, ja, bis so eine richtige Matschepampe entsteht und dann schiebst du die einmal durch den Mixer und dann passierst du die. Und dann hast du ein ganz, ganz tolles Himbeerpüree. Schmeckt auch hervorragend zu Eiscreme, Vanilleeiscreme oder so. Mm. Und dann mischst du Rhabarbersaft mit so einem Klecks von diesem Himbeerpüree, shakest das einmal durch, dann gibst du Eiswürfel in ein Glas und eine schöne Scheibe Zitrone und ein bisschen Minze.
Echt Zitrus dazu?
Mhm. Dann kommt dieses Rhabarber-Himbeergedöns drauf und dann gießt du das, wir haben das damals mit einem Winzersekt aufgegossen. Und in der alkoholfreien Variante, das schmeckt wirklich richtig, richtig gut, entweder ein Tonic Water nehmen für das Bittere, weil bitter finde ich bei alkoholfreien Getränken immer ganz, ganz toll, oder aber einen guten alkoholfreien Sekt. Also das ist wirklich eine richtig tolle Alternative, aber auch hier siehst du, wir arbeiten wieder mit Aroma.
Stimmt.
Und deswegen funktioniert es halt ganz gut. Und das schmeckt wirklich richtig lecker. Also falls ihr mal so eine tolle alkoholfreie Alternative braucht, probiert das unbedingt mal aus.
Dann gönnt euch eine Brassel.
Nee, es ist wirklich richtig, richtig gut. Ich habe das sehr gerne getrunken mit dem Tonic Water oder dem Sekt. Ja, das ist meine abschließende Empfehlung für euch.
Na, sollten wir doch auf jeden Fall das Rezept für die Brassel...
Achso, ja, das kann ich mal transkribieren.
Findisch Gott.
Ja.
So, ich habe ja schon gesagt, also eure Erfahrung mit alkoholfreiem, entalkoholisierten Wein oder Low-Alcohol-Wein gerne posten, wo auch immer, oder uns als E-Mail schicken.
Das werde ich auch sehr, sehr oft gefragt aus der Community.
Ja?
Ob ich da Tipps hätte.
Ja, guck mal, wir suchen alle.
Aber es ist halt,
es ist halt so, wie es ist.
So.
Wir wissen, Freunde. Eins wissen wir. Nächsten Was? Montag gibt's wieder Cheers.
Ja, bis nächste Woche.
Cheers, cheers.
Tschüssi.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.